Reden wir. Kanzleipraxis Wissen.
Das Erbrecht ist ein vermiemtes Feld. Ein falscher Schritt und schon drohen Haftungsrisiken, Fristversäumnisse oder teure Gestaltungslücken. Damit herzlich willkommen bei Reden wir Kanzleipraxis Wissen. Heute sprechen wir mit dem Fachanwalt für Erbrecht Holger Siebert über Haftungsfallen und wie Sie diese frühzeitig erkennen und vermeiden können. Hallo Herr Siebert, schön, dass Sie dabei sind.
Ja, wunderschönen guten Morgen.
Herr Siebert, warum ist das Erbrecht in der Praxis eigentlich so haftungsanfällig?
Na, das liegt eben daran, dass das Erbrecht nicht völlig isoliert gesehen werden kann. Es gibt also kaum ein Rechtsgebiet, das so viele Schnittstellen zu anderen Rechtsgebieten hat. Also beispielsweise ganz eng hängt das Erbrecht am Familienrecht dran. Es gibt viele Verbindungen zum Sozialrecht, zum Gesellschaftsrecht, zum Erbschaftssteuerrecht. Und wenn man hier vernünftig beraten will, dann muss man all diese Schnittstellen hin zu diesen anderen Rechtsgebieten immer mit im Auge haben. Also man muss mehr als in anderen Rechtsgebieten über den Tellerrand hinausschauen.
Fällt Ihnen jetzt so spontan ein Fall ein, wo Sie sagen, okay, da macht man eigentlich immer irgendwas falsch? Also das ist super gefährlich.
Naja, was heißt super gefährlich? Es ist immer wieder die Frage, inwieweit, wie tief stecke ich in dem Thema drin und welches Ziel will ich erreichen? Und insbesondere zur Schnittstelle zum Erbschaftssteuerrecht, da werden eben häufig Fehler gemacht, dass auch Freibeträge völlig falsch eingeschätzt werden, dass beispielsweise die Zusammenrechnungsvorschrift des Paragraphen 14 Erbschaftssteuergesetz, also Berücksichtigung von Erwerben aus den letzten 10 Jahren, einfach nicht mit berücksichtigt werden, sondern immer nur der Status quo betrachtet wird, anstatt auch zu schauen, was ist vorher schon passiert, was möglicherweise relevant für die steuerlichen Folgen sein kann.
Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt einfach mal so ein paar Haftungsfälle durch, ja, die Sie auch in Ihrem Live-Online-Seminar Haftungsfallen im Erbrecht bei den juristischen Fachseminaren behandeln.
Ja.
Und da fangen wir doch einfach mal mit der Zugewinngemeinschaft an. Was ist da denn so der häufigste Denkfehler?
Ja, also das ist ja schon mal ein super Beispiel, weil das eine der engsten Schnittstellen zum Familienrecht ist. Und das Problem oder die Schwierigkeit des Beraters liegt häufig darin zu entscheiden, was macht man, was rät man dem erbenden Ehegatten an? Der hat nämlich, wenn er gesetzlicher Erbe würde, unterschiedliche Möglichkeiten. Er bekommt als gesetzlicher Erbe wegen des Güterstands der Zugewinngemeinschaft 1/4 Quote obendrauf. Dann bekommt er aber keinen Zugewinnausgleichsanspruch, wie beispielsweise im Falle einer Scheidung. Den bekommt der Ehegatte dann, wenn er den niedrigeren Zugewinn erzielt hat und die Erbschaft ausschlägt. Und diese Entscheidung, die Erbschaft auszuschlagen, zumal da ja nur ein sehr enges Zeitfenster, die 6-wöchige Ausschlagungsfrist zur Verfügung steht, das ist ungeheuer schwierig, da die ganzen Besonderheiten, Höhe des Zugewinnausgleichsanspruchs, Höhe des Kleinpflichtteilsanspruchs, alles mit seinen Folgen mit zu berücksichtigen und natürlich auch mit den steuerlichen Folgen.
Ich weiß, dass Sie das alles sehr, sehr detailliert noch in Ihrem Webinar thematisieren, deshalb nennen wir einfach jetzt hier in dem Podcast ein paar Stichworte und verschaffen uns schon mal einen kleinen Überblick.
Ja.
Thema Ausschlagung. Was sind da denn die 2 häufigsten Fehler bei Frist und Form?
Naja, beim Fristenlauf wird der Fristbeginn falsch eingeschätzt. Der Fristbeginn ist geregelt im Paragraphen 1944 Absatz 2. Das heißt, der gesetzliche Erbe muss Kenntnis haben, erstens, dass der Erblasser verstorben ist, zweitens, dass er, der Erbe, mit dem Erblasser verwandt ist. Und dass es drittens keine Verwandten gibt, die ihn von der Erbfolge ausschließen würden. Das ist bei der gesetzlichen Erbfolge. Wenn wir testamentarische Erbfolge haben, beginnt die Frist nicht, bevor die letztwillige Verfügung nicht durch das Nachlassgericht dem betreffenden Erben bekannt gegeben worden ist. Das heißt also, das setzt hier eine subjektive Kenntnis voraus. Und das ist manchmal schwierig im Nachhinein festzustellen. Und ein ganz großes Problem bei der Ausschlagung ist eben, dass häufig nicht die Frist versäumt wird, sondern dass häufig aus so einem, ja, will ich sagen, aus einer vielleicht sogar unberechtigten Angst voreilig ausgeschlagen wird, weil man die Angst hat, dass man sich eben auch Schulden damit einfangen kann, mit dieser Erbschaft.
Gibt es formal irgendwie einen großen Fehler, vor dem Sie jetzt warnen würden?
Ja, also formal ist natürlich, die Formalien für die Erbausschlagung sind im Paragraphen 1945 BGB geregelt. Das heißt, der richtige Adressat muss schon mal da sein. Das ist nämlich das Nachlassgericht und nicht etwa irgendwelche anderen Familienmitglieder. Und entweder muss die Erklärung zu Protokoll dort vor Gericht abgegeben werden oder in öffentlich beglaubigter Form. Also das heißt, einfach nur so eine schriftliche Ausschlagungserklärung wäre formunwirksam.
Okay. Jetzt ist eine Beziehung in die Brüche gegangen, Trennung, Scheidung. Ja. Und man hat aber noch so ein Testament in der Schublade und denkt, weil das wird schon gelten. Ist das so?
Das Testament, ja, ob das gilt oder nicht gilt, hängt zunächst einmal von der Auslegung des Testaments ab. Ja, also ich muss ja immer, wenn ich ein Testament auslege, prüfen, was wollte der Erblasser, als er das errichtet hat. Und wenn sich im Wege der Auslegung keine Regelung dazu ergibt, dass so eine Beziehung in die Brüche geht, dann regelt das für ein Testament, für ein Einzeltestament, der Paragraph 2077 BGB. Wenn nämlich die Voraussetzungen für ein Scheidungsverfahren vorliegen im Erbfall und der Erblasser den Scheidungsantrag gestellt hatte oder ihm zugestimmt hat, dann ist im Zweifelsfalle eine letztwillige Verfügung zugunsten des anderen Ehegatten unwirksam. Das gilt, dann gibt es die Parallelvorschrift bei gemeinschaftlichen Testamenten, die Eheleute machen können, das ist der 2268. In jedem dieser Fälle gibt es dann aber auch wieder so einen Aufhänger, wir sagen das immer so, ein vermuteter Aufrechterhaltungswille. Wir müssen also selbst, wenn diese formale Unwirksamkeit vorliegt, immer prüfen, hätte der Erblasser möglicherweise auch in Ansehung eines Scheidungsverfahrens die Aufrechterhaltung dieser letztwilligen Verfügung trotzdem noch gewollt. Und das ist ungeheuer schwierig. Und deswegen ist es auch ein grober Fehler, da sind wir wieder bei der Haftungsfalle, wenn der Berater bei der Gestaltung solcher Ehegattentestamente nicht darauf hinweist oder darauf drängt, eine Regelung zu treffen, was soll denn nun passieren, wenn es in eurer Ehe irgendwann mal scheppert.
Da möchte man ja auch eigentlich noch gar nicht dran denken, wenn man so ein
Testament... Nee, das ist natürlich schwierig, aber der Berater muss eben den Finger in die Wunde legen, auch wenn die Mandanten das in dieser vielleicht frühen Phase der Ehe gar nicht hören wollen.
Ja. Kommen wir zum Thema Pflichtteil. Wenn Sie nur drei Stichworte nennen dürften, auf die man besonders achten muss, welche wären das und warum?
Der Pflichtteil, gestalterisch würde ich sagen, das Pflichtteilsrisiko im Auge behalten und nach Möglichkeit versuchen, lebzeitig Pflichtteilsverzichtsverträge abzuschließen. Ganz wichtig im Bereich der Gestaltung. Und was den Pflichtteilsberechtigten angeht, dann natürlich möglichst effektiv und frühzeitig seine Auskunftsansprüche geltend machen, damit er die Pflichtteilsansprüche auch entsprechend beziffern kann. Und bei alledem immer die Verjährungsfrist im Blick behalten, die dreijährige Verjährung, beginnend mit Ablauf des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Pflichtteilsberechtigte davon Kenntnis erlangt hat.
Kommen wir zum Erbverzicht oder zur Pflichtteilsstrafklausel.
Ja.
Was sind da so die häufigsten Formulierungsfehler?
Naja, der Erbverzicht, weniger ein Formulierungsfehler, der Erbverzicht kann per se ein Fehler sein. Weil ich kann auf das gesetzliche Erbrecht verzichten. Ich habe aber auch die Möglichkeit, nur auf das Pflichtteilsrecht zu verzichten. Und das ist in der Regel der bessere Weg, weil wenn jemand auf das Erbrecht verzichtet, ist zwar dessen Pflichtteilsanspruch auch weg, es erhöht sich damit aber die Pflichtteilsquote möglicher anderer Pflichtteilsberechtigter, weil derjenige, der auf sein gesetzliches Erbrecht verzichtet, bei der Quotenberechnung nachher nicht mehr mitgezählt wird. Deswegen eigentlich immer die Empfehlung, wenn man mit Verzicht arbeitet, nach Möglichkeit nur mit dem Pflichtteilsverzicht, weil das gesetzliche Erbrecht, das kriege ich mit einem Federstrich mit dem Testament weg.
Jetzt wird natürlich auch viel gerechnet im Erbrecht. Ja. Was gibt es denn da so für typische Überraschungen?
Bei den Berechnungen, das sind Bewertungsfragen, Bewertungsüberraschungen. Ja, also das heißt, bestimmte Nachlassgegenstände, die man kennt, man hat eine Einschätzung, welchen Wert könnten die haben. Und da kann sich natürlich nachher durch ein Wertgutachten, der Pflichtteilsberechtigte könnte ja verlangen, dass auf Kosten des Nachlasses ein Wertgutachten erstellt wird. Und da gibt es schon Überraschungen. Und dann ist immer die Frage, was viele auch nicht wissen, wenn es um Pflichtteilsergänzungsansprüche geht, also wenn es auf Schenkungen aus den letzten 10 Jahren vor dem Erbfall ankommt, da stellt sich ja die Frage, bei nicht verbrauchbaren Sachen gilt das sogenannte Niederstwertprinzip. Das heißt, wir müssen 2 Werte ermitteln. Den Wert, den der Schenkungsgegenstand im Zeitpunkt der Schenkung hatte, den muss ich dann indexieren. Das heißt, ich muss die Kaufkraftveränderung mitrechnen. Und der 2. Wert ist der des Schenkungsgegenstands im Zeitpunkt des Erbfalls. Und der niedrigere dieser beiden Werte, das ist unser Wert, der dem Pflichtteilsergänzungsanspruch zugrunde zu legen ist. Und das ist manchmal ungeheuer schwierig, das festzustellen, insbesondere wenn da, wie gesagt, ein jahrelanger Zeitraum zwischen diesen Bewertungsstichtagen liegt.
Jetzt haben wir ja schon über ein paar Haftungsfälle gesprochen. Was wäre denn so Ihr wichtigster Tipp, den wir mitnehmen können, um diese Haftungsfallen zu vermeiden?
Naja, also zunächst einmal aus der Sicht des Anwalts natürlich eine umfassende Sachverhaltsaufklärung. Das liegt ja immer so ein bisschen in der Natur der Sache. Das Erbrecht ist ja sehr emotional geprägt, insbesondere wenn es da schon so latente Streitigkeiten gibt. Und dann ist so der durchschnittliche Mandant geneigt, bestimmte Sachverhaltssegmente wegzulassen, die ihn möglicherweise in einem schlechteren Licht darstellen. Und das ist dann natürlich auch unsere Aufgabe. Ich sage jetzt mal, mit einer gewissen Lebenserfahrung sieht man dem Mandanten, der Mandantin an der Nasenspitze an, also jetzt fehlt da irgendwas. Und dann muss man auch bohren und muss hinterfragen, weil nur mit der vollständigen Sachverhaltsermittlung ist es dann tatsächlich möglich, auch einen effektiven Weg dem Mandanten anzuraten, den er versteht und den er bereit ist mitzugehen.
Ja, wir Sie hören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir dürfen gespannt sein, welche weiteren Fallstricke und Gestaltungshinweise Sie im Live-Online-Seminar noch beleuchten, Herr Siebert. Herzlichen Dank, Holger Siebert, für diesen Einblick. Alle Termine und Infos rund um unsere Live-Online-Seminare finden Sie auf der Website der juristischen Fachseminare. Den Link dazu gibt es wie immer in der Beschreibung dieser Podcast-Folge oder in den Kommentaren. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Sie hörten einen Podcast der Anwalt-Verlag-Gruppe.